Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christian Röther. Schönen guten Morgen. Hare Krishna, Hare Rama, das ist ein Mantra aus dem Hinduismus, das vielleicht bekannteste. Und das war am vergangenen Wochenende auch bei den Corona-Protesten in Berlin zu hören. Deshalb fragen wir gleich, welche Rolle spielt Esoterik bei den Protesten? Außerdem in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Der synodale Weg der katholischen Kirche geht weiter, natürlich auch unter Corona-Bedingungen. Und wir stellen Ihnen eine islamische Theologin vor mit Transidentität. Und mit 28 Jahren ist sie schon Juniorprofessorin. Schön, dass Sie dabei sind. Esoterik. Diesen Begriff hört und liest man oft in Zusammenhang mit den Corona-Protesten und noch mehr seit dem vergangenen Wochenende, seit den Demonstrationen in Berlin. Eine Frau, die bei einer Kundgebung aufgerufen hat, den Reichstag zu stürmen, wird von den Medien als esoterische Heilpraktikerin bezeichnet. Und Menschen in bunten Gewändern haben am Brandenburger Tor Hare Krishna gesungen. Auch da ist der Begriff Esoterik nicht weit. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Andreas Grünschloss. Er ist Professor für Religionswissenschaft an der Universität Göttingen. Und zunächst habe ich ihn gefragt, was er unter dem zuletzt viel strapazierten Begriff Esoterik versteht.
Der Begriff Esoterik ist etwas schwammig, wird auch meistens heute etwas breiig gebraucht. Zunächst mal bezeichnet er das Innere oder auch dann in seiner Verwendung häufig das Geheime. Also gerade im religiösen Zusammenhang spricht man von esoterischen religiösen Traditionen, also solche Traditionen, wo der Zugang zu dem eigentlichen, wichtigeren religiösen Wissen nicht allen zugänglich ist, sondern nur einem Kreis von Eingeweihten. Also religiöse Traditionen, die so eine Art Initiation brauchen, um die Leute eben in bestimmte Stufen eventuell auch an die inneren Geheimnisse heranzuführen. Man könnte sagen, esoterische Religiosität ist eigentlich eine Geheimreligiosität. Das Ganze ist dann so ein bisschen ein Widerspruch, weil wir eigentlich mit Esoterik heute bezeichnen wir alle die nicht in großen, verfassten religiösen Traditionen operierenden Diskurse, sondern Gruppierungen oder auch Einzelakteure, die eine modernere, alternative Weltsicht häufig auch eben durch Inputs aus verschiedenen religiösen Traditionen betreiben. Und wenn man versuchen möchte, zusammenzustellen, was charakterisiert das, was wir mit Esoterik meinen, dann meinen wir damit eben religiöse Weltdeutungen, die zum einen eine Art von einem spirituellen höheren Selbst im Menschen annehmen, also wenn man jetzt mit dem indischen Begriff arbeiten möchte, eine atmanartige Seelensubstanz, die den Kern der eigenen Person bildet, die daher auch dann fast durchgängig eigentlich finden in esoterischen Traditionen die Vorstellung von Wiedergeburt bzw. Reinkarnation, dass eben genau dieser Seelenkern sich immer wieder verkörpert. Teilweise ist auch weltbildartig dann ausgeweitet, dass eben auch das gesamte Universum, die gesamte Welt lebendig ist, also die Gaia-Hypothese, auch die Erde ein Organismus ist, eben auch so eine atmanartige Seelensubstanz besitzt. Also das wäre so der eine Punkt, der sehr häufig anzutreffen ist. Dann Entsprechungen zwischen dem, was im Mikrokosmischen und im Makrokosmischen vorgeht. Also ein bestimmter Laut, so wie in der indischen Mantra-Meditation, hat eine Auswirkung nicht nur auf meine Psyche und auf meine Seele, sondern setzt in sich in der Umgebung auch makrokosmische Entsprechungen heraus. Paradebeispiel wäre etwa die transzendentale Meditation des Maharishi Mahesh Yogi, der gesagt hat, wenn eben ein bestimmter Prozentsatz von Meditierenden in einer Stadt sind, dann wird die Kriminalitätsrate runtergehen, wird es sofort eine Auswirkung auf den Makrokosmos haben. Und solche Thesen gab es dann jetzt auch in der Corona-Zeit, dass eben durch den Einsatz von Meditation tatsächlich auch das Virus wegmeditiert, eingedämmt werden könne.
Und jetzt fällt der Begriff Esoterik eben öfters in Zusammenhang mit den Corona-Protesten in Berlin jetzt am Wochenende, aber auch schon vorher. Inwiefern passt dieser Begriff Esoterik auf die Menschen dort oder auf Teile der Menschen dort, die dagegen die Anti-Corona-Maßnahmen protestiert haben?
Also in dem Falle, wo es um eine religiös motivierte, häufig benutzen die Menschen, die sowas vertreten, benutzen nicht so gerne den Begriff Esoterik für sich, zumindest nicht mehr. Es war in den 80er, 90er Jahren noch ein bisschen anders. Häufig ist heute der Esoterik-Begriff so mit Dubiosität und spinnerter Weltsicht verbunden im öffentlichen Sprachraum. Aber was die ja häufig haben, die Idee oder die Sehnsucht danach, den Graben zwischen einer materialistisch ausgerichteten Naturwissenschaft und der spirituellen, religiösen, geisteswissenschaftlichen Dimension des Menschen zu überbrücken. Das findet sich seit dem 19. Jahrhundert als durchgehender Tenor bis heute, eine holistische, neue, integrale Wissenschaft zu entwickeln, die beides überbrückt. Deswegen eben auch Offenheit für alternative Heilverfahren, alternative Wissenschaftskonzeptionen. Und das ist nun gerade im Bereich von Corona, kann man dann natürlich dann zu Thesen kommen, dass hier eine andere Form von Heilung möglich sein muss als das, was die Autoritäten sagen, dass vielleicht das, was vorgeschoben wird für Corona, ist ganz anders ist, dass ganz andere Akteure im Hintergrund virulent sind, also die Affinität zu Verschwörungstheorien, weil man eben an eine integralere, umfassendere Weltsicht glauben möchte. Das ist ein Motiv, das nun Verschwörungstheoretiker, esoterisch gestimmte Menschen, aber auch zum Teil auch mal eher rechtslastige Leute oder auf der anderen Seite auch fundamentalistisch christlich orientierte Leute wieder miteinander vereinen kann bei so einer Demonstration, weil sie sagen, wir kämpfen im Prinzip gegen denselben Feind. Das, was die da oben uns erzählen wollen, ist nicht die wahre Sache. Wir haben hier eine alternative Weltsicht. Das wäre so das erste vage Anlaufversuch. Wo gibt es da Affinitäten?
Jetzt gibt es Aufnahmen vom Wochenende, wo Menschen dort Hare Krishna, Hare Rama singen am Brandenburger Tor im Kontext dieser Proteste, also ein Mantra aus dem Hinduismus, das auch aus neuen religiösen Bewegungen, aus der Hare Krishna-Bewegung eben ISKCON bekannt ist. Es verwundert auf den ersten Blick trotzdem, dass es jetzt da in Berlin am Wochenende zu hören war. Hat es Sie auch verwundert?
Natürlich, klar. Ich hätte jetzt gedacht, wenn es jetzt eine Demo gewesen wäre in den 70er Jahren, dann ist das klar, dann haben alle noch irgendwie George Harrison, My Sweet Lord im Kopf und haben auch die Bilder von missionierenden Hare Krishna-Anhängern, also Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, die ihre Büchlein verteilen auf den Straßen. In der Spät-Hippie-Zeit war das immer noch so im Diskurs, ja. Das ist es ja heute eigentlich nicht mehr. Auch die Hare Krishna-Gemeinschaft ist ja weitestgehend aus der sichtbaren Oberfläche vielfach verschwunden. Aber da war eine Gruppe dabei, die in eben typisch da mit ihren Trommeln und dieses da unterwegs waren und dieses Mantra gechantet haben. Das ist eben eine neo-hinduistische Bewegung, die in den 60er Jahren entstanden ist in New York durch Swami Prabhupada, der eben als neo-hinduistischer Missionar in den Westen kam, um eben die Gottesliebe in Gestalt der Krishna-Verehrung unter die Menschen im Westen zu bringen. Aber das ist eher, würde ich sagen, ist eher ein Zufall, dass die halt auch dort waren und dass dann andere damit einstimmen in den Gesang, wie der eine Reporter, der sie dann gar nicht mal identifizieren konnte. Was singen die da? Was ist das? Kenne ich gar nicht. Ne? Das ist eigentlich eher so anachronistisch fast und eher ein Zufallsprodukt, dass hier nun, weil da eben ein paar Hare Krishna-Anhänger eben das gesungen haben, dann auch mehrere damit eingestimmt haben. Würde ich jetzt erstmal aus der Ferne versuchen, so zu diagnostizieren. So wäre mein Eindruck zumindest.
Aber was Sie auch schon sagten, es ist dann ja wiederum kein Zufall, dass eben Menschen, die dieses Mantra kennen, weil sie eben in esoterischen Kontexten unterwegs sind, dort anzutreffen sind. Um das nochmal aufzugreifen, Sie haben es eben schon angedeutet, weil die durchaus eben, ja, ich sag mal, weltanschauliche Berührungspunkte haben, eben mit Reichsbürgern, Menschen, die an Verschwörungen glauben, Rechtsextremisten. Trifft man sich da in dieser gemeinsamen Ablehnung der bestehenden Ordnung oder in der Esoterik, was Sie genannt haben, dass man sich im Besitz einer höheren Wahrheit eben wähnt?
Ja, das wäre schon so ein gemeinsamer Satz. Die Welt ist hintergründiger als das, was uns die etablierten Medien die etablierten Wissenschaften und die natürlich auch die etablierten politischen Autoritäten weismachen wollen. Dieser Vorbehalt gegenüber der, sagen wir, Oberfläche der etablierten Diskurse, das wäre etwas, was sie so alle gemeinsam haben. Es kommt doch meines Erachtens ein wichtiger Punkt mit hinzu. Das ist das, aufgrund der, trotz allen kleineren Fehlern, die man gemacht hat, aber doch auch aufgrund der relativ umsichtigen Corona-Politik, die in Deutschland relativ schnell dann ja begonnen hat, als es klar wurde, die Pandemie droht, kennen die meisten von uns hier in Deutschland das Virus eigentlich nur vom Hörensagen. Und von daher ist es relativ leicht zu behaupten, das ist unplausibel. Und Lockdown-Forschung und alles ist überzogen, da ist eine andere Motivation dahinter, als das, um diese angebliche Krankheit zu verhindern. Gerade in der Anfangsphase der Corona-Pandemie gab es ja eine Fülle von esoterischen oder sagen wir alternativen Deutungen dessen, was hier im Gange ist, dass es hier gar nicht sich um ein Virus handelt, sondern es sind Strahlen der Übertragungsmasten und what have you, also eine ganze Reihe von alternativen Deutungsmustern. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir kennen es nur vom Hörensagen, und wenn man dann mit Beeinträchtigungen leben muss, dann kann man sich natürlich relativ leicht darüber hinwegsagen und behaupten, diese ganzen Reduzierungsvorschriften, die sind unplausibel. Ich kenne überhaupt niemanden, der das Virus gehabt haben soll. Ja. Das kommt auch noch mit hinzu. Und dann eben das gepaart, sei es nun aus einer alternativen politischen Utopie, also ich sage es mal so einer reichsbürgeraffinen Ideologie heraus, oder sei es aus einer esoterischen Weltdeutung heraus, wo man sagt, hier sind gewisse Mächte im Gange, die im Hintergrund ihre Fäden ziehen. Auch in esoterischen Weltdeutungen gibt es ja Verschwörungstheorien. Es muss nicht, aber es gibt sie. Und so können dann natürlich so bestimmte Argumentationsmuster sich ergänzen, und dass man zumindest sich dann auf einer Demo zusammenfinden kann und sagen, wir haben einen gemeinsamen Feind. Und das sind die etablierten diskursmächtigen Größen, die uns hier was weismachen wollen.
Andreas Grünschloss, Professor für Religionswissenschaft an der Universität Göttingen, über Esoterik bei den Corona-Protesten. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Sie können es in wenigen Minuten nachhören und dann bald auch nachlesen auf deutschlandfunk.de und auch in der DLF-Audiothek-App. Es war kurz vor Corona, da ist die katholische Kirche aufgebrochen auf ihren synodalen Weg. Anfang des Jahres gab es da die erste Synodalversammlung. Es geht dabei um drängende Reformfragen in der katholischen Kirche. Nach Macht, nach der Rolle der Priester und der Frauen und auch nach Sexualität. Jetzt sollte sich eigentlich die zweite Synodalversammlung treffen, das musste aber verschoben werden, eben wegen Corona. Stattdessen gibt es aber an diesem Freitag 5 Regionenkonferenzen. Darüber berichtet jetzt Klaus Hofmeister.
Es war ein Experiment, aber der Auftakt zum sogenannten Synodalen Weg im Februar in Frankfurt galt als gelungen. Man sah Bischöfe und Laien dicht an dicht in bunter Reihe über die Reform der Kirche diskutieren. Für die Veranstalter ein programmatisches Bild des neuen Miteinanders. Aber nun zwingt Corona zu Abstand. Die eigentlich geplante zweite Vollversammlung in Frankfurt wurde um ein halbes Jahr verschoben. Stattdessen gibt es 5 eintägige Regionenkonferenzen in Berlin, München, Frankfurt, Dortmund und Ludwigshafen mit jeweils nur rund 50 Teilnehmern. Claudia Lücking-Michel, Vizepräsidentin beim Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, kurz ZDK, kann mit diesem Corona-Modus notgedrungen leben.
Vor die Alternative gestellt, alles ersatzlos ausfallen zu lassen oder in irgendeiner Form die Synodalen zusammenzubringen und die Themen voranzutreiben, war ich dann sehr froh, als diese Lösung gefunden wurde, Regionalkonferenzen zu machen.
Die Regionenkonferenzen am kommenden Freitag sollen den Austausch über die drängendsten Reformthemen der Kirche vorantreiben. Auf dem Tisch liegt ein Text über kirchenrechtlich jetzt schon bestehende Möglichkeiten, Frauen in verantwortliche Positionen in der Kirche zu bringen. Es hatte sich im Februar abgezeichnet, dass Fragen aus diesem Themenkomplex die höchste Dringlichkeit haben, meinte damals der Limburger Bischof Georg Betzing, inzwischen Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.
Die Thematik Frau in der Kirche ist die drängendste Zukunftsfrage, die wir haben. Wir wünschen, dass Frauen zu gleichen Rechten kommen, insbesondere natürlich, was Entscheidungen in der Kirche betrifft.
Eine Aussprache über die katholische Sexualmoral ist außerdem geplant. Ein Reformpapier der zuständigen Arbeitsgruppe Liebe Leben in Sexualität und Partnerschaft formuliert einen radikalen Neuansatz. Es würdigt Sexualität auch außerhalb der klassischen Ehe. Das brachte den Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp dazu, seine Mitarbeit in der Gruppe aufzukündigen. Karin Kortmann, Mitglied im Präsidium des Synodalen Weges.
Das ist schade, weil ja der gesamte Prozess im Grunde auf Dialog ausgelegt ist. Und wenn man jetzt schon sagt, da steige ich aus, dann sage ich mir, da hat einer viel zu früh die Flinte ins Korn geworfen.
Im Juli sorgte zusätzlich eine sogenannte Instruktion des Vatikans für heftige Diskussionen. Darin wird vieles von dem, worum sich der synodale Weg bemüht, abgelehnt. Etwa Führungsaufgaben von Frauen in der Gemeinde. Die Anweisung aus Rom hält fest an einem klassisch-klerikalen Priesterbild und war von den deutschen Bischöfen fast einhellig kritisiert worden. Claudia Lücking-Michel, Vizepräsidentin des ZDK, hält sie für weltfremd.
Die Priester, die da alle gebraucht werden, die gibt es überhaupt nicht. Und das Priestermodell und das Verhältnis von Laien und Klerikern, das da beschrieben wird, das möchte ich auf keinen Fall wieder zurückhaben oder würde auch nicht hoffen, dass wir in diese Richtung unsere Veränderungen hier gestalten.
Corona-bedingt haben im Frühjahr viele Gemeinden erlebt, dass es im Lockdown auch ohne öffentliche Gottesdienste mit Priester gehen musste. Laien sind kreativ geworden und haben neue Formen entwickelt, den Glauben miteinander zu teilen. Diese Erfahrungen sollen für den synodalen Weg ebenfalls fruchtbar gemacht werden, sagt Karin Kortmann vom Präsidium.
Es geht ja nicht um diese Frage allein, wer steht am Altar, sondern es geht doch darum, wer verkündet die frohe Botschaft, und das können Laien und Laieninnen genauso gut wie der Priester.
Corona hat dem synodalen Weg mit den Regionenkonferenzen einen Zwischenschritt aufgezwungen, der so nicht geplant war und der den Prozess auf 2,5 Jahre verlängert. Karin Kortmann vom Präsidium des Synodalen Weges warnt alle Beteiligten davor, im Reformeifer nachzulassen.
Wir haben auf der einen Seite mit dem Synodalen Weg hohe Erwartungen geweckt, und diese hohen Erwartungen, denen muss auch entsprochen werden.
Der synodale Weg der katholischen Kirche im Corona-Modus. Ein Bericht von Klaus Hofmeister. Mit 15 ist sie zum Islam konvertiert, zum Islam. Mit 28 ist sie schon Juniorprofessorin für islamische Theologie, und zwar an der Humboldt-Uni in Berlin. Das ist der Lebensweg von Mira Sifas, ganz knapp zusammengefasst. Sie hat auch noch einen anderen Weg hinter sich. Früher stand in ihrem Personalausweis nämlich ein männlicher Name, und heute lebt Mira Sifas als Frau. Claudia van Laak stellt sie vor.
Unter dem Schreibtisch liegen leere Umzugskartons, an der Wand lehnen gerahmte Fotos aus dem Iran, in der Ecke steht ein knallroter Rollkoffer. Immerhin, die Kaffeemaschine ist schon da. Mira Sifas hat ihr Büro noch nicht richtig eingerichtet, pendelt zwischen Frankfurt und Berlin. Corona ist schuld. Die Juniorprofessorin für islamische Theologie hadert mit dem Online-Unterricht, ihr fehlt die direkte menschliche Begegnung.
Vor allen Dingen, denke ich, macht das einen großen Unterschied, ob man Studierende aus früheren Semestern aus der persönlichen Begegnung kennt und dann mit denen sozusagen weitermacht, oder ob man ganz neu Menschen kennenlernen möchte. Und dann geht das unter Corona-Bedingungen ganz, ganz schwierig.
28 Jahre alt ist sie erst und schon Professorin. Mira Sifas spricht Arabisch, Türkisch und Persisch, studierte als eine der ersten in Deutschland das Fach islamische Theologie. Als Katholikin getauft, konvertierte sie mit 15 zum Islam.
Wenn man konvertiert, ist das meistens eine Mischung aus persönlichen, also eher emotionalen Gründen und ja, irgendwas, was, wo man sagen würde, das überzeugt mich, dass der Islam eine sehr direkte Gottesbeziehung eigentlich lehrt. Das ist etwas, das mir sehr gut gefallen hat.
Mira Sifas trägt kein Kopftuch. Die schwarzen, langen Haare hat sie hochgesteckt. Zum knielangen, schwarz-rote-weißen Kleid mit grafischen Mustern passt farblich perfekt die rote Brille. An den Füßen trägt sie schwarze Ballerinas. Die Fingernägel sind altrosa lackiert.
Ich bin eine Frau. So kann man das richtig beschreiben.
Niemand, der Mira Sifas begegnet, würde daran zweifeln. Vor 3 Jahren allerdings stand in ihrem Personalausweis noch ein männlicher Vorname. Den möchte sie allerdings nicht im Radio hören. Er ist für sie mit schmerzhaften Erinnerungen verbunden.
Also ich habe eine Transidentität, gut.
Mira Sifas geht offen mit dieser Tatsache um, legt gleichzeitig großen Wert auf die richtige Beschreibung. Nein, sie hat nicht das Geschlecht gewechselt. Nein, die Entscheidung war nicht mutig.
Man hat auch keine Wahl, das darf man eben auch nicht vergessen. Es ist bei vielen Transpersonen eine Frage von Leben und Tod. Also wir haben ja enorme Suizidraten bei Transpersonen.
Mira Sifas will authentisch sein, auch ihren Studierenden gegenüber. Deshalb war es ihr ganz wichtig, den Prozess bis zum Ende zu gehen und ihr Frausein auch nach außen zu dokumentieren. Türschild, Ausweis, E-Mail-Adresse, Führerschein, Bankkonto, Vorlesungsverzeichnis. Alles in einem Rutsch geändert. Die 28-Jährige spricht langsam und überlegt, zögert, bevor sie Fragen zu ihrer Transidentität beantwortet.
Google erinnert sich, ja. Aber das ist eben das Thema mit authentisch sein. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin nicht trans. Also das mache ich auch nicht. Das ist einfach nicht das Primäre, sondern ich bin eine Frau und daran erinnert sich Google ja auch.
An der Uni habe sie nie Diskriminierung erfahren. Der Beirat am Institut für Islamische Theologie der Humboldt-Universität zögerte zwar vor ihrer Berufung, am Ende erhielt sie aber die notwendige Zweidrittelmehrheit. Mira Sifas befasst sich in ihrer Forschung unter anderem mit islamischer Ethik. Sie ärgert sich darüber, dass ihre Religion in der gesellschaftlichen Debatte fast ausschließlich als Problem identifiziert wird.
Auf der anderen Seite ist es so, dass auch die islamische Tradition auch Dinge anzubieten hat, die für die Gesellschaft insgesamt interessant sein können oder ja, die einen Mehrwert darstellen können.
Die Professorin nennt ein Beispiel. Als zu Beginn der Corona-Pandemie in Norditalien nicht für alle Patienten Beatmungsgeräte zur Verfügung standen, begann eine Debatte über das Thema Triage. Wem hilft man? Wen lässt man im Zweifel zurück? Welche Kriterien gelten? Nicht nur christliche und jüdische, auch muslimische Stimmen sollten zu diesem Thema gehört werden, sagt Mira Sifas bestimmt. Je stärker die Studiengänge für islamische Theologie wachsen, je mehr Absolventinnen und Absolventen es gibt, umso selbstverständlicher werde es, dass muslimische Theologen gefragt und gehört werden. Das wünscht sich die Muslima zumindest. Den Islam im hiesigen Kontext neu denken, das ist Mira Sifas ein wichtiges persönliches Anliegen.
Es werden die Bedürfnisse der Gläubigen aufgegriffen. Und das ist etwas, ja, ich würde sagen, da haben einfach auch muslimische Gläubige ein Recht drauf, dass es diese Form der wissenschaftlichen Reflexion der islamischen Religion gibt.
Mira Sifas, Juniorprofessorin für islamische Theologie an der Humboldt-Uni in Berlin, porträtiert von Claudia van Laak. Gleich nach den Nachrichten folgt hier die Länderzeit. Da geht es um die Bundesländer und die Corona-Pandemie und die Frage, ist das eine Bewährungsprobe für den Föderalismus? Das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Heute Abend hören Sie hier eine Sendung über Muslime in Thailand, eine Minderheit in Angst. aus Religion und Gesellschaft heute um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk oder, wenn Sie mögen, danach auch online. Ich bin Christian Röther und sage vielen Dank für Ihr Interesse.